Hallo und herzlich willkommen bei Entdecke Radio, die Interessengemeinschaft für besondere Menschen und Unternehmen. Wir sind heute live auf okitalk.com und die Zusammenfassung wird bei Tide 96.0 gesendet. Mein Name ist Marion Schumann. Mit mir im Studio ist heute Bernhard Wenzel, Produzent von Radio Money Talk an der Technik. Das Interview mit meinem Gast, Dr. Stefan Lanka, ist eine Aufzeichnung vom 24. Februar 2017. Ich habe Dr. Lanka am Bodensee besucht. Dr. Lanka hat sehr viel riskiert und einen Prozess gewagt, um Raum zu schaffen für neue wissenschaftliche Erklärungen. Das Thema der heutigen Sendung: Viren entwirren, Medizin entwickeln. Das Interview besteht aus drei Teilen. Im ersten Teil ging es vorrangig um den Masernvirusprozess. Damit machen wir auch heute im zweiten Teil weiter. Danach stellt sich die Frage, was eigentlich ein Virus ist und was uns denn jetzt krank macht. Im dritten Teil hören wir etwas über eine tomografische Technik, an der Dr. Lanka arbeitet. Es geht um Grundlagenforschung, um Wasser und um die Ursubstanz des Lebens. Hier noch einmal eine Zusammenfassung, um was es im Masernvirusprozess geht. Dr. Lanka ist Biologe und Chefredakteur des Magazins Wissenschaft Plus. 5 Themenbereiche gehören zu seinem Beratungsportfolio: Biologie, Forschung, Medizin, Soziales und Technik. Wie wir in diesem Interview erfahren werden, ist seine Forschung ausgesprochen eigenständig. Aktuelle Ergebnisse der internationalen Wissenschaft fließen ein und Zusammenhänge werden sichtbar. Nicht alles, was man heute als Allgemeinwissen bezeichnet, ist tatsächlich wirklich wissenschaftlich mit Kontrollexperimenten durchgeführt und dokumentiert. Dr. Lanka sagt, Wissenschaft ist sehr wertvoll und wichtig, wenn Aussagen tatsächlich wissenschaftlich sind. Hierfür müssen 3 Kriterien erfüllt sein. Aussagen sind dann wissenschaftlich, wenn sie a. nachvollziehbar sind und b. überprüfbar sind und c. Vorhersagen zulassen. Seit 1998 sind die Regeln wissenschaftlichen Arbeitens konkret formuliert worden. Sie gelten in allen Ländern und in allen Disziplinen. Auf dieser Basis hat Dr. Lanka am 24.11.2011 über das Internet ein Preisausschreiben veröffentlicht und darin angeboten, demjenigen 100.000 Euro zu zahlen, der eine wissenschaftliche Publikation des Robert-Koch-Instituts vorlegt, in der die Existenz des Masernvirus behauptet, bewiesen und dessen Durchmesser bestimmt ist. Das Robert-Koch-Institut ist durch das Infektionsschutzgesetz verpflichtet, eigenständige Forschung zu den Ursachen der behaupteten Infektionskrankheiten zu betreiben und diese zu veröffentlichen. Das Preisgeld wird nicht ausgezahlt, wenn es sich bei der Bestimmung des Durchmessers nur um Modelle oder um Zeichnungen handelt. Um den Preis auf dem Rechtsweg einfordern zu können, muss die vorgelegte Publikation inhaltlich und formal wissenschaftlich sein. Der fachfremde Jungarzt David Badens meldete sich auf das Preisausschreiben bei Dr. Lanka. Er legte 6 Publikationen aus dem Ausland vor. Eine geforderte Originalarbeit des Robert-Koch-Instituts war nicht dabei. Unter Umgehung der klar definierten Regeln des Preisausschreibens klagte der Arzt 2013 beim Landgericht Ravensburg auf Auszahlung der 100.000 Euro. Das nun vom Bundesgerichtshof bestätigte Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart sagt wörtlich aus, dass in keiner der 6 von David Badens vorgelegten Publikationen die Existenz des behaupteten Masernvirus bewiesen wurde. Wie es dazu kam, dass nun gerichtlich bestätigt wurde, dass die 6 maßgeblichen Publikationen zum Masernvirus in Wirklichkeit keinen Beweis enthalten und trotzdem die ganze Welt an die Existenz des Masernvirus glaubt, darüber werde ich Dr. Lanka befragen. Während des Prozesses haben Ihnen verschiedene Medien das Leben nicht gerade erleichtert. Wie sieht es denn jetzt nach dem Prozess aus, der ja nun gewonnen ist? Gibt's jetzt für unsere Rundfunkgebühren eine Richtigstellung und objektive Berichterstattung?
Unter dem Aspekt habe ich es noch gar nicht gesehen. Das ist ja sehr richtig und wichtig, was Sie sagen. Fakt ist, dass keine der großen Medien über den Sieg am Bundesgerichtshof berichtet hat. Sie machen eine riesen Vorverurteilung vor dem Prozess, massiv, gewaltig, was natürlich dazu geführt hat, muss ich heute sagen, Gott sei Dank, dass das Gericht in Ravensburg unter Druck geriet. Das ist doch klar, das ist ein Provinznest dort, ja. Und plötzlich, wow, in allen Medien weltweit, ja, Gedöns und, oh, guck mal, ein Gefährlicher hier am Bodensee, schau mal. Und dann natürlich der Richter ist in Panik gerade. Und vor allem als die Richterin Dr. Anna Maria Puccio, die kam direkt von der Uni von Tübingen, frisch promoviert, hat ihren gesunden Menschenverstand noch voll eingesetzt, war noch nicht abgeschliffen durchs System, war die Berichterstatterin im Verfahren, die schreibt auch das Urteil. Das erkennen wir daran, dass immer der Richter, wenn es drei Richter sind, der eine Frage stellt, ja, der andere schläft und der zweite, der dann irgendwas macht. Und die hat den Gutachter dermaßen in die Zange genommen und hat ihm gesagt, ja, Herr Professor Podbielski, wenn Sie behaupten, dass es in der Biologie keine Beweise geben, nur Indizienketten, die über Jahrzehnte irgendwann einmal praktische Beweiskraft erlangen würden, ja, was ist denn los? Dann können wir ja doch hier den Beweis gar nicht erfüllen von Dr. Lanka. Und gibt's überhaupt eine Publikation ohne methodische Schwächen? Also, die den Beweis erfüllt. Und da sagt er, obwohl er im Gutachten geschrieben hat, ja, der Kläger hätte viel mehr und vor allem modernere Beweispublikationen benennen müssen, die es ja haufenweise gibt, sagt denn im Kreuzfeuer des Verhörs durch diese Richterin, unerwartet, sagt er, ja, er wüsste nicht, ob es so eine Publikation gibt, ohne die methodischen Schwächen, und gesteht ein, dass alle 6 Publikationen keine Kontrollversuche haben. Das ist im Protokoll dieser Verhandlung vom 12. März 2015 auf meiner Internetseite einsehbar. Es steht dies auf Seite 7 oben. Damit hat sich der Gutachter selber widerlegt. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Also, das waren natürlich Dinge, die mir Auftrieb gegeben haben, die mir natürlich lange Zeit, solange diese nicht von mir eingesetzt werden konnten, diese klaren, harten Argumente, war es natürlich hart, aber ich meine, es gibt einen blöden Spruch, der heißt hier, was einen nicht tötet, härtet einen ab. Und bei mir war es so, ich habe gelernt, wie hart es ist, ja, so hart angegangen zu werden. Man sei unverantwortlich, verrückt, Spinner, Terrorist, gefährdet die Gesundheit und so weiter. Und habe dann überlegt, ja, das habe ich doch früher auch gemacht. Ich habe harte Bücher geschrieben, der Masernbetrug oder AIDS ist das Verbrechen oder Impfen, Völkermord im Dritten, der 1000 Fragezeichen. Und da ist mir klar geworden, es ist tatsächlich so, dass ein Mensch, wenn er unter Druck kommt, ab einer gewissen Aktivität, die im Hirn direkt sichtbar ist, ja, nicht mehr objektiv sein kann und nicht mehr objektiv wahrnehmen und handeln kann. Und das muss man jedem Menschen zugestehen. Und das ist eigentlich die frohe Botschaft der Biologie, die ich kennenlernen durfte ab dem Jahr 2000, die nicht nur unser Verhalten, unsere Wahrnehmung erklärt, sondern alles, was wir Gesundheit und Krankheiten nennen, ja. Ich denke, das ist die wichtigste Botschaft. Das müssen wir allen Menschen zugestehen. Wir sind in diesem Prozess und wir sind in diesem ewigen Konflikt aufbauen, Konfliktlösung, also Krieg und Zerstörung, Wiederaufbau und so weiter. Da müssen wir rauskommen. Und diese Sichtweise hat es mir dann im Prozess geholfen zu sehen, wow, die Leute tun das ja nicht absichtlich. Gut, ein Journalist hat mal gesagt, ich muss so schreiben, sonst kriege ich kein Geld für meine Artikel. Aber okay, wer da so landet und so einen Job macht, der hat auch seine Erfahrung im Leben gemacht und macht das auch nicht freiwillig, logischerweise. Ja. Und das ist das, was ich gelernt habe im Prozess. Und damit konnte ich dann wirklich gut damit umgehen. Weil es ist doch klar, wenn ich diese Geschichten glaube, der Ansteckung und des tödlichen Virus HIV und jetzt muss man sich schützen und lieber zwei Kondome nehmen als eins, ja, und so weiter. Und dann kommt einer und sagt, nee, das ist alles nicht, ja. Dann ist doch klar, dass man sich darüber auch aufregt und dementsprechend reagiert. Das war das Wichtigste für mich im Prozess, die Biologie quasi in Praxis kennenzulernen und zu akzeptieren.
Es ist leider so, dass nach wie vor im Internet viele Artikel und Videos kursieren, die den Inhalt haben, dass der gewonnene Prozess überhaupt nichts beweist. Der Prozess wurde nur gewonnen, weil der Jungarzt die Kriterien des Preisausschreibens nicht erfüllt hat, also ein Formfehler. Da gibt es eine Menge, was man sich angucken kann, und ich denke, das heutige Interview bringt ein bisschen mehr Licht in die Sache, dass es sich hier nicht nur um einen Formfehler handelt, sondern dass ein bisschen vielleicht durch Zufall oder durch Schicksal man sich auf diese Publikationen eingeschossen hat und auch auf die Inhalte geguckt hat, die dann im Endeffekt auch tatsächlich wichtig waren für den Prozess. Denn am Anfang hätte der Prozess ja gar nicht zugelassen werden müssen, weil ja keine Publikation vom Robert-Koch-Institut dabei war. Trotz alledem hat man sich dann durchgelesen, was es alles gab. Und ich glaube, von einem Formfehler, so wie die Presse das im Augenblick darstellt, kann man hier sicherlich nicht mehr sprechen. Und Dr. Lanke hat uns das auch ausgiebig erklärt.
Vielen Dank nochmals für diese Zusammenfassung. Dazu ist zu sagen, dass erstens der Kläger dem Landgericht Ravensburg die 6 Publikationen gar nicht vorgelegt hat. Das hat das Oberlandesgericht nachher eingestanden. In der Urteilsschrift des Oberlandesgerichts, Absatz Nummer 30, da steht das drin. Und das Landgericht Ravensburg wollte die Publikation nicht sehen, ob sie überhaupt gibt, ob die überhaupt formgerecht wissenschaftlich sind, ob die existieren. Das Landgericht hatte die Beweisgegenstände nicht in der Hand, um die es ging. Das ist gewaltig. Das muss man sich erst einmal vorstellen. Die machen einen Prozess und haben die Beweisgegenstände nicht und wollen die auch gar nicht haben. Das zeigt mal, wie emotionalisiert das Gericht in Ravensburg war. Okay, war ja alles gut, führte zum Erfolg, aber der Verlierer, Dr. Barnes, ist ein schlechter Verlierer. Und es ist auch seine Anwältin. Dazu muss man wissen, dass seine Anwältin Caroline Gebhardt, dass die Tochter des berühmten Verkehrsrechtlers aus Homburg ist, im Saarland, nämlich Justizrat Karl-Jürgen oder Heinz-Jürgen Gebhardt. Zu dessen 70. Geburtstag, das kann man auf seiner Internetseite nachlesen, der halbe Bundesgerichtshof anwesend waren und sehr viel Prominenz, der Ex-Bundesgeneralstaatsanwalt Dr. Nehm und so weiter, die waren alle bei ihm, bei seinem Geburtstag. Und das Töchterchen von ihm war die Rechtsanwältin vom Kläger. Deswegen hatte ich Angst, weil der prominent ist und bei ihm das Bundesgerichtshof ein- und ausgeht und die sich fotografieren lassen, die das auf seine Internetseite machen, dachte ich, ja. Aber das zeigt ja, wenn das Bundesgerichtshof mir Recht gibt, dass trotz, dass die Hälfte der Richter hier mit dem Vater der Rechtsanwältin des Klägers verbandelt sind, ja, zeigt mir ja, wie groß die Not war, das Ding möglichst schnell unter den Tisch zu schieben. Und auf deren Internetseite von Justizrat Gebhardt steht tatsächlich drauf, und daher haben es die Medien, dass sie wegen einem Formfehler verloren hätten. Die haben also nicht die Grandezza, ja, große Klappe, ja, aber nicht die Grandezza einzugestehen, was im Urteil steht. Im Urteil steht nicht drin, er hat verloren, weil er 6 statt einer Publikation eingelegt hat, sondern weil keine der 6 Publikationen einen Beweis erfüllt. Und das ist tatsächlich ja, gemein oder also nicht haltbar, lächerlich, wenn man es anschaut und entlarvt die Leute, die das sagen und auch die Medien. Ich meine, die haben alle einen rechtsstaatlichen Auftrag, nämlich neutral zu berichten, gut zu recherchieren und so weiter. Und sie machen das nicht. Und hier geht's um unsere Gesundheit. Ja? Und sie machen es nicht. Sie machen es nicht, obwohl es so einfach ist. Also bitte nachlesen, ja, hier die Internetseite von Rechtsanwalt Gebhardt in Homburg und dann das Urteil vom Oberlandesgericht Stuttgart. Das ist eben über die Internetseite vom Oberlandesgericht zu sehen oder dann auf meiner Internetseite. Da ist es direkt verlinkt im Newsletter vom 17. Januar 2017. Da kann man dann alles zusammengefasst nachlegen. Aber das, darüber bin ich Ihnen sehr dankbar, das angeschnitten zu haben. Es ist nicht Wechselformfehler gewonnen worden. Das ist unverschämt und unglaublich dreist. Also nein, lass mal die harten Vokabeln. Dümmlich, nee, soll man auch nicht sagen. Einfach sagen wir, der Not geboren, das Gesicht bewahren zu wollen, ist aber nicht so. Es ist faktisch falsch.
Was wäre passiert, wenn sich überhaupt gar keiner gemeldet hätte auf dieses Preisausschreiben? Wo ständen wir dann jetzt?
Auch ohne den Prozess ist das Entscheidende passiert. Die Leser von mir, die diesen Newsletter mit dem Preisausschreiben 2014 bekommen haben, die haben ja massenhaft am RKI angefragt und sind ja den Beschwerdeweg gegangen. Das ist das Entscheidende, das Eingeständnis des Robert-Koch-Instituts. Wir, die die ganzen Impfempfehlungen machen, die die Virenbehauptung als höchste wissenschaftliche Autorität, ja, mit Milliardenetat, ja, wir, die gesetzlich verpflichtet sind, Forschung auf dem Gebiet zu betreiben und zu veröffentlichen, wir haben das nicht veröffentlicht, was wir haben. Und wir sagen euch nur in einem Zweizeiler, ja, das Virus hat zelleigene Bestandteile, Ribosom. Und damit ist es widerlegt. Und wir machen einfach so weiter wie getan. Und natürlich haben mich beim Deutschen Bundestag darüber beschwert. Und er hat es auch wiederum mit einer Unwahrheit zurückgewiesen, weil sie es einfach nicht denken können, dass es so ist. Das kann sich ja keiner vorstellen. Und alle sagen, es ist die Pharmaindustrie und das sind emotionale Argumente. Nein, die Pharmaindustrie ist aus dieser Fehlentwicklung, aus dieser staatlich geförderten und finanzierten Fehlentwicklung hervorgegangen und nicht umgekehrt, das ist ganz wichtig. In dem Aspekt muss man die Pharmaindustrie in Schutz nehmen. Natürlich kommen sie ihren Verpflichtungen nicht nach, zu überprüfen, stimmt die Wissenschaft überhaupt, machen keine Versuche, dass ihre Produkte ungefährlich sind, das ist schon klar. Aber sie sind nicht die Ursache für diese staatlichen Behauptungen. Das läuft seit Virchow, 1858. Und die Bedeutung von dem Verfahren liegt einfach darin, dass jederzeit das aktiviert werden kann durch einen Entscheidungsträger an einer Stelle, der das sieht und sagt, hoppla, so geht's nicht. Und da kommt jetzt unsere Verantwortung rein. Wir als Bürger müssen unseren Vertretern auf Landesebene, den Landesparlament und den Bundesparlamenten sagen, hey, guck, das sind die Fakten, das ist das Urteil, das ist Rechtsprechung und ihr dürft nicht mehr so weitermachen wie bisher.
Ich bin jetzt so detailliert auf dieses Preisausschreiben eingegangen und habe auch immer wieder nachgehakt, einfach um diese ganzen Verstrickungen mal zu verstehen und was alles passiert ist in den 5 Jahren und wieso es so passiert ist. Ich finde, das ist ganz wichtig, damit wir alle verstehen, was wir gemeinschaftlich können und uns auch zusammen in der Zukunft trauen, einfach mal mehr Fragen zu stellen und eben auch eine objektive Berichterstattung zu fordern und keine 5-Minuten-Videos, die ja nicht objektiv berichten und einfach sehr einseitig sind. Wir spielen jetzt Musik von Manu Chao aus dem Album Clandestino. Dr. Lanka kennt Manu Chao persönlich und seine damalige Freundin Lili Columbia ist auf dem Buch Impfen, Völkermord im 3. Jahrtausend als Clown verkleidet zu sehen. Wir sind wieder zurück bei Entdecker Radio, die Interessengemeinschaft für besondere Menschen und Unternehmen. Bei mir zu Gast ist Dr. Lanka. Das Thema der heutigen Sendung: Viren entwirren, Medizin entwickeln, Teil 2. Jetzt möchte ich gerne weg von dem Prozess und hin zur Medizin. Was sind die Folgen, die daraus resultieren, dass es keinen anerkannten offiziellen Beweis für das Masernvirus gibt?
Ja, jetzt kann Folgendes passieren, dass Menschen, die dem Impfzwang entweichen möchten und eben wenn Schulausschluss angeordnet wird wegen sogenannter Maseninfektion in der Klasse, wenn eben andere Zwangsmaßnahmen, ja, du darfst nur ins Ausland gehen, um ein Praktikum zu machen oder einen Auslandsaufenthalt, wenn du ein Impfbuch vorweist und so weiter. Diese Dinge sind jetzt sehr einfach und effektiv beklagbar, beziehungsweise ein eigenes Recht auf körperliche Unversehrtheit und Leben ist jetzt sehr leicht und klar zu verteidigen, juristisch. Und da wird es, da bin ich mir ganz sicher, Präzedenzfälle geben, wo diese Rechtsprechung denn einlaufen wird. Das ist eine Entwicklung, die abläuft. Die andere Entwicklung, die ablaufen kann, sollte und vielleicht auch, Gott sei Dank, sehr bald wird, ist, dass der Staat all diese Forschung nicht mehr finanzieren darf. Ja. Der, wo eine Idee hat, muss gucken, wie er an die Gelder rankommt und das erarbeiten. Diese Forschung, die Milliarden benutzt, das ist alles Scheinforschung. Ja. Das ist nicht zu rechtfertigen, wenn man rangeht. Mit diesem Geld, was da verschwendet wird, was sich gegen uns richtet, gegen unsere Gesundheit, was letztendlich, und das hat Ivan Illich 1976 in seinem Buch gesagt, auch die Umwelt schädigt durch Antibiotika, durch Chemo, durch Giftstoffe, durch Hormone, alles, was hier gemacht wird. Allein das, wenn das wegfällt, können wir uns erholen, die Gesundheit, die Umwelt. Und mit dem Geld, was hier freigesetzt wird, ist nachhaltiger Wohlstand für alle Menschen möglich. Die Herausforderung, die wir haben, konstruktiv zu lösen. Bloß das wird verschwendet. Ich glaube, das ist vielen Leuten klar. Und das ist auch etwas, was der Prozess und die Rechtsprechung ermöglicht. Das ist Punkt 2. Und Punkt 3, den ich für ganz wichtig halte, der für mich sehr wichtig ist und für jeden wichtig ist, der sich damit beschäftigt, das wird jedem klar, nämlich zu verstehen, wie die Biologie tatsächlich funktioniert. Ich würde auch den Begriff Medizin nicht mehr benutzen in Zukunft. Medizin ist immer dieses Anti, das Gegengift, gegen das behauptete Krankheitsgift. Krankheitsgift, lateinisch Virus, und gegen diesen Körper soll der Körper ja einen Antikörper machen. Hier sieht man ja die alte Sefto-Lehre, Gift und Gegengift. Man wird gesund, wenn der Körper ein Gegengift macht. Oder man kann ein bisschen von dem Krankheitsgift ablassen, durch Aderlass. Ja. So ist Mozart von uns gegangen. Ja. Also mittel in einer Heilungskrise, die sich durch hohes Fieber auszeichnet und Schüttelfrost. Ja. Als man ihnen dann entscheidende Menge Blut dann noch abgelassen hat, da haben die uns Musik gestohlen. Das nervt mich. Ja. Naja. Zurück, ich war in der alternativen Krebsmedizin, keine Ahnung, was krank macht, und wollte das studieren und dachte, weil die alternativ sind, machen die da schon das Richtige. Bis mir klar geworden ist, hey Mann, die machen noch mehr Unfug, die machen noch mehr Angst und machen riesen Gelder, wo sich jeder Chefarzt, wo er grün wird, verneid, was hier Geld umgesetzt wird in den alternativen Krebskliniken, ja, für nichts, ja, für Quatscher. Einfach für die Angst, die Schulmedizin macht, die gesteigert wird und dann soll sanft gekämpft werden. Das funktioniert nicht. Wenn der Mensch eine harte Diagnose schluckt, dass der Teufel in ihm sitzt und dass das Böse stärker ist wie das Gesunde, das uns hervorgebracht hat, da will der Mensch natürlich auch kämpfen. Das zerreißt die Leute. Deswegen bei denen, die es dann nicht geklappt hat, sterben, werden die Familien furchtbar narrisch, ja, und werden zu den größten Feinden der sogenannten Alternativen. Das war mir alles klar, habe da geguckt und bin dann erst im Jahr 2000 auf Dr. Hamer gestoßen, auf den ich früher natürlich massiv aufmerksam gemacht worden bin durch Kollegen, aber aus zwei Gründen habe ich den damals nicht annehmen können. Der erste war, ich dachte, so einfach kann es gar nicht sein, weil ich immer gelernt habe, kompliziert und, boah, ja, und muss studieren, um was zu verstehen. Und zweitens war mir der Mann persönlich mit seinen politischen Äußerungen mehr als unangenehm. Und erst als ich gesehen habe, dass die alternative Krebsmedizin massiven Blödsinn macht, und das war für mich der Auslöser, diesen Dr. Hamer zu kontaktieren. Und der hat mir keine Rechnung gestellt, sondern zwei Flugtickets nach Spanien. Er möchte mich über die Viren befragen, weil er allen Mikroben eine positive Rolle zuordnet. Und wenn es die Viren aber gar nicht gibt, dann, was ist denn los? Der hat mich eingeladen. Von ihm konnte ich sein Erkenntnissystem nicht lernen, aber von jemand anderem in den Seminaren. Und das ist tatsächlich die Grundlage einer zukünftigen entwicklungsbiologisches Gesundheitswissen. So würde ich das eher bezeichnen, was er gemacht hat. Ich habe das überprüft und habe festgestellt, wow, hier ist ein wissenschaftlicher Anker, wo ich Aussagen überprüfen kann, wo ich Symptome erklären kann, die Ursachen finden, die Ursachen lösen und dann tatsächlich sagen, wow, jetzt geht's in Heilung, jetzt heilt sich's und so weiter, was davor geschehen ist. Das habe ich ab dem Jahr 2002 zur Kenntnis genommen, überprüft und für richtig befunden.
Ich komme jetzt nochmal zurück, weil Sie es gerade angesprochen haben, auf die Viren. Es wurde nie ein Krankheitsgift gefunden, das in Zellen, in Geweben oder in einem lebenden Organismus produziert wird. Was ist denn jetzt der Virus nach der Lehre der Schulmedizin und was genau stimmt daran nicht?
Vielen Dank für die konkrete Frage. Ich verweise auf eine Übersichtsarbeit von Professor Karl-Heinz Lüttke, die das Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte 1999 veröffentlicht hat. Sie ist auf dem Internet frei zu finden und lautet zur Frühgeschichte der Virologie. Dort beantwortet Professor Lüttke ihre Frage, nämlich die klinische Virologie, also die von Medizinern betriebene Virologie, hat sich bis zu den Jahren 1951 und 52 selbst aufgelöst. Damals war Virus definiert tatsächlich als Toxin, als Krankheitsgift, als ein Enzym, was macht und so weiter. Ja, das wird ja auch bei Bakterien behauptet. Hier gäbe es ein Tetanus-Toxin oder ein Ehek-Toxin oder ein Botulinus-Toxin. Ja? In Wirklichkeit sind es ganz harmlose Enzyme. Und man hat dann entdeckt, durch Kontrollversuche, alles, was sie als Enzyme, die gefährlich sein sollen, behauptet haben, hat sich herausgestellt, ist eine Fehlannahme. A, waren die Enzyme nicht gefährlich und B, waren die Eiweißenenzyme, die gefunden worden sind, ganz normale Bestandteile von gesunden Zellen. Das hat die Medizin rausbekommen und publiziert, sich selbst aufgelöst. Das war korrekt. Bis zu den Jahren 51, 1952 gab es keine Virologie mehr. Und dann, das beschreibt Professor Lüttke sehr klar, ab 1953 gab es ein Dogma, dass es eine Erbsubstanz gäbe, dass die Nukleinsäure im Zellkern der Bauplan und Funktionsplan des Lebens sei und dass Viren quasi Genmaterial sei, das gefährliches Genmaterial. Also hier fand eine Veränderung statt. Das Virus ist jetzt nicht mehr ein giftig wirkender Körper, lateinisch Virusgift, sondern eine gefährliche Erbsubstanz. Das war neues Dogma und Chemiker, junge Chemiker, die das toll fanden, die keine Zeit fanden zu lesen, keine Ahnung hatten, haben einfach dieses Konzept übernommen und haben eine neue Virologie begründet und haben gar nicht gemerkt, dass die alte sich komplett aufgegeben hat. Und so entstand plötzlich eine neue Virologie und die gilt bis heute, dass ein Virus ein Stück Erbsubstanz sei, das sehr gefährlich ist. Das programmiert die Zelle zum Tode. Boah, das wird milliardenhaft vermehrt. Ja. Die ganz gefährlichsten Viren wie HIV, das schlummert noch hier 20 Jahre und dann vermehrt es aber und löst den Körper auf. Ja. Das ist das neue Dogma. Mit dem Gendogma, dass eben Viren gefährliche Genstücke sind, die durch Eiweiße und eine Hülle umhüllt sein können. So, obwohl das Gendogma in den 90er Jahren aufgegeben wurde, weil festgestellt wurde, dass die Nukleinsäure sich so stark und ständig verändert, die kann gar keine Erbsubstanz sein, ist dieses Dogma läuft weiter. Das ist etwas, was Ivan Illich gezeigt hat. Die Medizin kann, wenn sie im Renditezwang steht, nichts aufgeben, was sie einmal erfunden hat. Das geht nicht, da wird sie kollabieren. Und deswegen wird das nicht aufgegeben. Da hängen Karrieren dran, ja. Und es ist doch tatsächlich schwierig. Man muss jeden Menschen unterstellen, der Medizin studiert oder sowas gemacht hat, ins Labor geht, er will den Menschen helfen. Gallo, der die Idee des HIV erfunden hat, dass das gefährlich ist und tötet. Montagnier, der den Nobelpreis für HIV bekommen hat, hat das nie gesagt. Er hat gesagt, nö, HIV ist, wenn es überhaupt existiert, nur einer von vielen Kofaktoren und er tötet auch die Zellen nicht und so weiter. Montagnier haben sie gehasst, ja. Ein Jahr später kam Gallo mit der Idee, ja, das Virus tötet die Zellen, indem er einfach im Reagenzglas die Zellen getötet hat. So einfach war das. Aber auch Gallo ist nicht Betrüger. Ich habe ihn als Betrüger bezeichnet und muss mich hier bei ihm entschuldigen. Er ist kein Betrüger. Seine kleine Schwester ist in seinen Armen grausam an Leukämie gestorben. Und damals war es Dogma, Leukämie wird durch Viren verursacht, ja. Also hat er sich vorgenommen, um den, ja, weil das schrecklich war, was er erlebt hat, dass kein Kind mehr an Leukämie stirbt. Und deswegen ist er zum Leiter des Nationalen Krebsforschungsinstituts geworden, ja, die davon ausgehen, dass Krebs durch gefährliche Gene, durch Viren, durch Mutationen und so weiter erzeugt werden ist. Aber der war menschlich getroffen. Das ist kein Unmensch, Gallo. Und so ist es allen anderen. Bloß genauso ist es natürlich schwierig, wenn man das glaubt, wenn man eine Ochsentour durchmacht, ein Medizinstudium, das brutal hart ist, ja. Das also nur recht manische Leute überstehen. Und dann hört, das ist falsch. Auch wenn man nicht damit zu tun hat, dann hält man reflexartig zusammen und kann, das kann doch nicht sein. Also da gehört schon viel Grandezza dazu, zu sagen, oh, das, was ich gemacht habe, ist falsch. Und ich habe in einem Artikel, der auf meiner Internetseite steht, die Entwicklung der Medizin und Menschheit aufgezeigt, wie tatsächlich alle Beteiligten erhobenen Hauptes aus dieser Sache hervorgehen können und eben eine wissenschaftliche Medizin gründen. Und ich würde dann dabei auch plädieren, bitte das Wort Medizin nicht zu benutzen, sondern zum Beispiel entwicklungsbiologische Gesundheitslehre zum Beispiel oder ein besserer Begriff. Vielleicht sind ja bei Ihren Hörern Menschen dabei, die da ein bisschen intuitiver sind und die Idee haben, wie man eine zukünftige Lehre über Heilung beziehungsweise über Gesundheit, dass man erst gar nicht krank wird, wenn man das besser formuliert.
Jetzt kommt die alles entscheidende Frage, die ganz viele Menschen interessiert. Und diese Frage ist mir oft über den Weg gelaufen in den letzten Tagen, als ich gesagt habe, ich fahre zu Dr. Lanke an den Bodensee und mache mit ihm ein Interview. Die Wissenschaft weiß oder einige Leute der Wissenschaft wissen, dass es keine Viren gibt und dass die Idee der gefährlichen Erbsubstanz auch so nicht haltbar ist. Wovon werden wir denn jetzt krank, wenn der Glaube eben gerade erschüttert wurde? Viele Menschen glauben, sie stecken sich an. Und ganz viele Menschen glauben auch, dass sie die Krankheiten bekommen, die ihre Eltern, Geschwister schon hatten. Was ist die Antwort auf diese Frage?
Vielen Dank, dahin zu kommen, die Frage für sich beantworten zu können und die annehmen zu können. Das ist ja das Entscheidende. Benötigt erst einmal zu sehen, dass die alten Vorstellungen falsch sind. Und dazu rate ich ganz streng, erstmal die alten Vorstellungen zu dekonstruieren, um dann Platz zu schaffen, eine neue Vorstellung Raum finden zu lassen. Das ist ganz wichtig. Wenn die alten Vorstellungen bei uns im Gefühlswesen rumdonnern und unseren Tagesverstand okkupieren, dann ist für Neues schwieriger Platz. Ist vielleicht nicht ausgeschlossen, manche Leute schaffen das. Meine Erfahrung ist, es ist besser zu gucken, sind die Modelle, wie ich bisher dachte, sind die richtig oder nicht? Und wenn man das selbst dekonstruiert, ist das sehr wichtig. Denn ist nämlich in einem selbst Raum für anderes, für tieferes, für besseres Verstehen. Ich empfehle also, weil wir ja fast alles heute genetisch erklären, unser Bau- und Funktionsplan in den Zellen, der ist entscheidend und Mutationen daraus, ja, die machen Krankheiten. Vielleicht ist mal unser Immunsystem, eine Zeit lang habe ich geraucht oder nicht genug geschlafen, zu wenig Bewegung. Und schon hat mich ein Erreger beschädigt und meine Nukleinsubstanz verändert oder ist in mich eingedrungen. Das kann man ganz leicht überprüfen, dass dem nicht so ist, indem man aufs Internet geht, eintippt den Satz Erbgut in Auflösung und dann trifft man auf einen Artikel aus der Zeit vom 16. Juni 2008. Und dieser Artikel zeigt ganz klar auf, dass diese Vorstellung von Genen definitiv widerlegt ist. Der Artikel zeigt ganz klar auf, dass bisher geglaubt worden ist, oh, hier gibt's eine Gensequenz, die haben wir studiert, die kommt natürlich von einem weißen Mann, vom Nobelpreisträger Watson, der anscheinend die Struktur der Erbsubstanz entdeckt hätte, 53 eben. Und diese Sequenz hätte man bestimmt und dann guckt man bei Veränderungen, bei Krankheiten, nimmt von einem Menschen dessen sogenannte Gensequenz und stellt fest, die ist verändert. Und dann sagt man, oh, das ist eine Mutation, das ist ein Krankheitsgen. Und genau das widerlegt dieser Artikel. Schreibt es schwarz auf weiß. Also bitte nachlesen, Erbgut in Auflösung aus dem Wochenmagazin Die Zeit aus dem Jahr 2008 trifft man frei so im Internet. Ganz wichtig. Dann ist einfach das alles weg. Diese Fehlentwicklung seit Virchow, der Zellen alles zuschreibt, die absolute Bedeutung, nämlich dass Fehler in den Zellen zu Krankheiten führen. Wenn man das versteht, woher auch die Fehlentwicklung kommt, dann beginnt man sich sicher zu fühlen. Und das ist schon ein Riesengefühl, wenn diese alte Last, dass quasi die Fehler in einem selbst liegen, das ist ja Theologie in Aktion, die Erbschuld, dass ich was von meinen Eltern schon geerbt hätte, schlechte Gene und ja und hin und her, dass das alles nicht sein kann. Und zu verstehen, woher das kommt, denn hat man nämlich schon die halbe Rechnung bezahlt. Die andere Hälfte, die kommt dann zu gucken, wie es tatsächlich ist. Hier hilft wieder die geschichtliche Analyse, nämlich, dass Virchow von einem bedeutenden Wissenschaftler Informationen gestohlen hat, die als seine ausgegeben hat, also plagiiert, und gleichzeitig dessen wesentliche Erkenntnisse unterdrückt hat. Und diese Erkenntnisse sind heute Grundlage der Entwicklungsbiologie, deswegen benutze ich diesen Begriff Entwicklung der Biologie, aber auch die individuelle Entwicklung und die Entwicklung der Menschheit. Das gefällt mir sehr, sehr schön, dieser Begriff. Und diese Entwicklungsbiologie, auch genannt als Embryologie, hat ab dem Jahr etwa 1650 schon gezeigt, dass alle Veränderung immer nur in einer Gewebsschicht bleibt, einer von vier Gewebsschichten, aus denen alle Organe sich aufbauen. Diese Gewebsschichten wären auch Keimblätter, ja, weil der Keim daraus hervorgeht, benannt. Und eben der Zeitgenosse von Virchow, Robert Remak, hat diese Theorie präzise ausformuliert, zu Ende formuliert und hat gezeigt, dass sich erst Gewebe bilden, dann wandern Stammzellen ein und erst dann differenzieren die sich. Also haben die Gewebe die Priorität und nicht die Zellen. Und das hat Virchow natürlich unterdrückt, um seine Zelltheorie der Krankheit, die heute Grundlage der Gesamtmedizin ist, popularisieren zu können. Und erst im Jahr 1981 hat Dr. Hammer an diese Erkenntnisse wieder angeschlossen, die eben mehr als ein Jahrhundert lang unberührt lagen, ungenützt. Nämlich, dass es Einflüsse auf die Gewebsbildung ist, auf die Gewebserhaltung, auf die Gewebsrecycling, die uns quasi krank machen lassen und die auch in der Heilung wieder entscheidend sind. Das hat Dr. Hammer ab 1981 wieder begonnen zu entdecken, diese Tatsache, und konnte das dann zu einem System einer wissenschaftlichen, also überprüfbaren, nachvollziehbaren Theorie der Gesundheit, der Erkrankung und der Heilung ausformulieren.
Wir spielen jetzt Musik von Manu Chao. Das Lied aus dem Album Clandestino, Bongo Bong, kennt ihr bestimmt. Wir sind wieder zurück bei Entdecke Radio, die Interessengemeinschaft für besondere Menschen und Unternehmen. Bei mir zu Gast ist Dr. Lanka. Das Thema der heutigen Sendung: Viren entwirren, Medizin entwickeln. Teil 2. Dr. Lanka, Sie haben erklärt, dass es Einflüsse gibt auf das Gewebe und das Gewebe produziert dann die Zellen. Welche Einflüsse können das denn sein? Sind es Einflüsse von außen oder kann es auch was Mentales sein?
Also diese Frage, was jetzt passiert in Bezug auf die Entstehung des Lebens überhaupt, ist eine Sache. Das ist noch ein Geheimnis oder wird es vielleicht auch immer bleiben. Es ist eine Selbstorganisation. Das Einzige, aus meiner Sicht, was man definitiv sagen kann, ein Sinn des Lebens, ja, ist eben den Energiefluss aufrecht zu erhalten und ihn zu mehren. Und ich bin froh, in der nächsten Ausgabe von Wissenschaft Plus Nummer 2, 2017 von diesem Jahr, wird ein sehr guter Freund von mir, ein Bildhauer, Jochen Schamal aus Berlin, einen ganz, ganz wichtigen Beitrag darüber schreiben. Er hat zwingende Argumente der Logik und anderer Quellen gefunden, zu zeigen, dass es einen Ich-Willen gibt und dass der wirkt in der Formgebung, im Leben und so weiter. Das ist unglaublich interessant, diese Dinge nachher zu sehen. Ihre Frage zielte wahrscheinlich eher jetzt auf den zweiten Teil. Was passiert in den Geweben, nämlich in Bezug auf Krankheit, Krankheitsursachen, Heilungsvorgänge und so weiter? Und da hat Dr. Hammer ganz klar gefunden, dass all diese Dinge, die wir Krankheiten nennen, meistens aus zwei Krankheiten bestehen, also immer zweiphasig ablaufen. Eine erste Phase, wo uns etwas getroffen hat, wo es einen Auslöser gab, der existenziell war. Eine existenzielle Bedrohung. Und die bewirkt, dass entweder, je nachdem wie sie und wo sie im Körper wahrgenommen wird, entweder Zellen zum Abbau bringt, also Knochenschwund, oder dass, um die Herausforderung, die man dann damit hat, einen unglaublichen Ärger zu verdauen und auszuscheiden, also im Darm eine Mehrfunktion verursacht. Zuerst eine Funktionssteigerung, die, wenn es schnell vorbeigeht, mal eine kurze Problematik mit sich bringt, oder aber, wenn es lang anhält, einen unverdaulichen Ärger zum Beispiel, dann Plattenepithel, sprich einen Darmtumor, bildet. Der natürlich, wenn man das Problem selber nicht lösen kann oder wenn es zu groß geworden ist, selbstverständlich operieren muss. Aber eben nicht mit großzügiger Bestrahlung und der Theorie, oh, weil er da, wo er sitzt, ist natürlich drumherum alles schon entzünden, vor allem wenn er sich schon abbaut, ja. Oh, das ist ja alles bösartig und er streut und so weiter, ja. Eben streut nicht, dass eben seit 1650, wo man Lichtmikroskop oder Lupenkombination später Mikroskope hatte, das hat man nie gesehen, dass das irgendwie streut und sein eigenes Gewebschicht dann verlässt. So. Diese Dinge, die Zweiphasigkeit, die Auslösung und auch die Sichtbarwerdung dieser Vorgänge im Gehirn, das hat Dr. Hammer über Jahre nacheinander bewiesen. Er hat festgestellt, er nannte das den Hammerschen Herd, dass bei allen Vorgängen, die zu Veränderungen führen, auch zu solchen, die noch nicht sichtbar was machen, aber quasi meine Psyche in Anführungsstrichen nur getroffen haben, dass dann immer ein Signal an der entsprechenden Stelle im Gehirn zu finden ist. Das nannte er Hammerschen Herd. Und wenn die Heilung einsetzt, wenn der Mensch dieses Ereignis faktisch gelöst hat, also seinen Partner wiederbekommen hat oder noch einen besseren oder das verlorene Kind, es war eine Schwangerschaft da oder man hat seinen Job wiederbekommen, dann wird das, was im Körper zu viel gewachsen ist zum Beispiel, wird denn abverdaut. Also Lungenrundherde bei Todesangst, keine Luft bekommen, nicht versorgt zu werden, das löst sich und diese zweite Phase der Lösung wird dann als Lungentuberkulose bezeichnet. Also es gehört aber zusammen. Dann wird dieser Hammersche Herd, der sich schwarz darstellt als schwarzer Ring, in einer Röntgenschichtaufnahme des Gehirns, in Wirklichkeit natürlich eine Kugel ist, die oben einen kleineren Durchmesser hat, natürlich wie in der Mitte. So kann man sich in diesen Aufnahmen sehr schnell hineinfokussieren, welches Zentrum konkret in Daueralarm war oder ist. Und man kann dann erkennen, wenn dieser Ring weiß wird, dass der Mensch tatsächlich in Heilung ist. Dieser Ring wird von außen nach innen weiß und nicht, wie die Schulmedizin behauptet oder glaubt, dass es Krebs sei, nämlich dieses Weißwerden wird denn als Beweis für eine Hirnmetastase. Ja? Also Dünndarmkrebs oder Darmkrebs und dann wandert der und geht ins Gehirn und ja, macht dort eine Hirnmetastase. Nein, das ist dieses Relais, das mit diesem Stück Darm verbunden ist. In Daueralarm ist es schwarz und in Heilung wird das weiß, aber von außen nach innen. Widerlegt also die schulmedizinischen Annahmen einer Hirnmetastase. Das müsste ja von wenigen Zellen, müssten die sich ja vermehren, dann wird es ja quasi von innen nach außen weiß werden. Ist aber nie so der Fall, sondern immer von außen nach innen. So, das hat Hammer rausbekommen und kann so deswegen an einer Hirnaufnahme mit der Computertomographie erkennen, was hier los ist. Ohne diese Technik hätte Hammer das gar nicht machen können. Und ich möchte zwei Dinge dazu sagen, dass mir ab 2001 eine Theorie gelungen ist, zu erklären, was hier chemisch-physikalisch im Gehirn abläuft, um diese Veränderung zu erklären. Zu erklären auch, warum es zu Heilungskrisen aufgrund von Mangelzuständen im Gehirn kommt, die auch den Herzinfarkt verursachen zu können. Und aufgrund dieser Kenntnis eine Sensorik zu machen, um von außen ohne gefährliche Röntgenstrahlung festzustellen, ob in einem Mensch so ein Programm gerade abläuft, überhaupt, ob dieses Lösungsprogramm abläuft und ob damit zu rechnen ist, dass es gefährlich werden könnte, nämlich in Herzinfarkt oder Lungenembolie resultieren. So eine Technik entwickle ich gerade, wenn bei den Zuhören Leute dabei sind, die sich an dieser Entwicklung beteiligen möchten, bin ich sehr froh darüber, selbstverständlich. Und die zweite Sache ist, dass natürlich dieses Wissen erst möglich geworden ist. Und es ist ganz wichtig zu sagen, woher das kommt, weil man sieht, wie alles zusammenläuft. Weil eine Gruppe, eine Musikgruppe, eine Band in Hamburg ihren Karriere startete, so berühmt wurde und so viel Geld hatte, dass mit deren Gewinn die Entwicklung dieser Technik bezahlt worden ist. Wer weiß es? Sie schauen selbst mit großen Augen. Das waren die Beatles. In der Satzung ihrer Plattenfirma stand drin, dass wenn sie große Gewinne machen oder Gewinne machen, Überschüsse haben, müssen ein Teil oder die ganzen Überschüsse für gemeinnützige Zwecke investiert werden. Und es kam ein junger Mensch dahin und sagt, hör mal, ihr macht so viel Cash mit Yellow Submarine. Ja. Also jetzt bitte hier, ich habe die Idee, die Röntgentechnik so zu konstruieren, dass sie Schichtaufnahmen des Körpers und des Gehirns macht. Bitte gebt mir zur Entwicklung dieser Technik Geld. Und die Beatles haben dieses Geld durch ihre Lieder beziehungsweise die Fans haben dieses Geld erwirtschaftet und haben vor lauter Begeisterung den Beatles so viel Geld gegeben für ihre Schallplatten und für ihre Konzerte, damit mit diesem Geld der Leute, der Fans, der Beatles die Gehirntomographie entwickelt werden konnte. Das ist, denke ich, ein ganz lustiges, aber wichtiges Detail. Ohne die Genialität der Beatles wäre sie eventuell gar nicht entwickelt worden, die diese Einsichten überhaupt erst ermöglicht.
Das ist eine tolle Geschichte, die habe ich so nicht gewusst. Vielen Dank, Dr. Lanka. Das war Teil 2 unserer Sendung Viren entwirren, Medizin entwickeln. Vielen Dank, Dr. Lanka, dass ich bei Ihnen sein darf und dass Sie uns an Ihren Erlebnissen teilhaben lassen.
Ich danke Ihnen dafür, mein erstes für mich gutes und sehr gutes Interview geben zu dürfen. Vielen Dank. So etwas hat es bisher noch nicht gegeben.
Im dritten Teil hören wir etwas über eine tomografische Technik, an der Dr. Lanka arbeitet. Es geht um Grundlagenforschung, um Wasser und um die Ursubstanz des Lebens. Dr. Lanka ist Chefredakteur des Magazins Wissenschaft Plus. Auf der Website www.wissenschaftplus.de sind weitere Texte und Informationen nicht nur über den Prozess zu finden. Das Magazin Wissenschaft Plus kann auch abonniert werden und erscheint 6-mal im Jahr. Entdecke Radio sendet auf okitalk.com und auf Tide 96.0. Den Sendeplan und alle bisherigen Interviews findet ihr auf www.end-decke.net. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei.